Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hand aufs Herz. Kaum ein Gerät spaltet den Ökolandbau so sehr wie der Pflug. Genau über dieses Spannungsfeld wollen wir heute sprechen. Warum viele Betriebe pflügen, wann pfluglos funktionieren kann und warum die richtige Antwort immer beim eigenen Betrieb beginnt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Biobauern. Ich bin Celine Grau, der Host des Podcasts und spreche hierfür heute mit zwei Experten. Zum einen Alois Gimplinger, er ist Bio-Ackerbauer aus Oberösterreich und beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der pfluglosen Bewirtschaftung. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Celine. Es freut mich auch sehr, dass ich eingeladen wurde und dass ich heute etwas über meine Erfahrungen zur pfluglosen Bewirtschaftung berichten darf.
Auch wieder mit dabei Stefan Fee. Er ist der Leiter der Ackerbauberatung und selbst für die Region Unterfranken zuständig. Er hat über die Jahre natürlich zahlreiche Erfahrungen gesammelt und kann uns deswegen genau sagen, worauf es bei der pfluglosen Bodenbewirtschaftung ankommt und wann durchaus der Pflug auch seine Berechtigung hat. Schön, dass du da bist.
Hallo Celine, schön heute wieder dabei zu sein.
Als kleinen Einstieg habe ich immer meine Eisbrecherfragen. Da gerne zuerst jetzt an dich, Alois. Gab es einen Moment, in dem dir dein Boden ganz klar gezeigt hat, so wie es bisher läuft, geht's nicht mehr weiter?
Ja, hat es diesen Moment gegeben? Ja, im Prinzip schon, weil ich bin auf einem eher hängigen Gelände zu Hause und bei uns war Erosion immer ein Thema. Und Ackerbau und Erosion oder Erosion im Allgemeinen ist ja für mich ein No-Go und ich habe da einfach eine Lösung gesucht, wie ich das verhindern kann. Mhm. Und da bin ich dann halt über kurz oder lang auch über das Thema pfluglos gestolpert.
Danke dir. Stefan, was wird in der öffentlichen Diskussion über den Pflug aus fachlicher Sicht am meisten vereinfacht?
Was wird am meisten vereinfacht? Es wird zu sehr schwarz-weiß gemalt. Der Pflug ist immer schlecht und alles andere ist immer gut. Dass die Wahrheit, wie so oft dazwischen liegt, das ist, denke ich, für uns selbstverständlich.
Du hast ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, beziehungsweise auch ich in meiner Einleitung, dass es eben dieses Schwarz-Weiß-Denken genau das Problem ist, weil das macht das Ganze zu einfach. Es ist nicht entscheidend, welche Maschine man nutzt, sondern man muss sich mit dem Boden beschäftigen. Und genau das hast du, Alois, ja über Jahre sehr intensiv gemacht. Was war genau der Auslöser? Du meintest jetzt schon, Erosion war bei dir ein großes Thema. War das auch der Grund, weshalb du dich mehr mit dem Boden beschäftigen wolltest und es dann auch gemacht hast in Form von Fortbildungen? Oder?
Ja, der Auslöser war mit Sicherheit die Erosionsproblematik an unserem Betrieb, die immer schon hier war, auch bei meinen Eltern schon. Und ein Schlüsselerlebnis habe ich einmal gehabt, 2011. Da habe ich eigentlich auch nach Lösungen gesucht und da war ein Vortrag in Oberösterreich. Es war eine Feldbegehung, um genau zu sein, im Bezirk Christkirchen. Und das war so wie alle Jahre wieder. Mai, Juni, schwere Erosionsereignisse im Mais oder Soja. Und in Christkirchen gibt es zum Teil sehr hängige Felder. Und da war ein Landwirt, der hat schon lange pfluglos gearbeitet und auch Bodenaufbau gemacht. Und da sind 60 oder 70 Liter in einer halben Stunde runtergekommen. Ziemlich steiler Acker. Da ist null vom Hang runtergekommen und gleich daneben war ein anderes Feld von einem konventionellen, normalen Betrieb, der halt mit Pflug gearbeitet hat und weniger Bodenaufbau betrieben hat, wenn man das so sagen will. Und da hat es richtig erodiert. Da war ganz oben zum Teil fast bis auf die Pflugsohle unten die Erde weg. Das war für mich beeindruckend. Da habe ich einfach gesagt, dort will ich auch hin. Und ein bisschen auf deine Frage einzugehen, Celine, die du zuerst gestellt hast, zum Schwarz-Weiß-Malen etc. Ich muss schon auch ehrlich zugeben, dass ich am Anfang, was da dahinter steht, nicht ganz verstanden habe, sondern auch so, und ich glaube, den Fehler macht man ganz gerne zu Beginn, dass man einfach nur denkt, pfluglos heißt Pflug weglassen und das war's dann.
Genau, und das wollen wir ja im Detail heute beleuchten. Deswegen machen wir die Podcast-Folge heute, um diesen Trugschluss nochmal näher anzuschauen. Du hast gerade schon Bodentyp und sowas auch angesprochen. Wie ist denn deine Bodenbeschaffenheit? Also welche Faktoren waren da außer die Erosion noch ausschlaggebend, dass du gesagt hast, das würde doch vielleicht auch pfluglos funktionieren?
Welche Faktoren waren da ausschlaggebend? Also meine Böden sind, ich habe mir das extra rausgesucht für diesen Podcast, laut österreichischer Bodenkarte, vergleite kalkfrei Lockersediment Braunerden aus kolluvialem Material. Ja, also ich bin am Fuße des Sauwaldes zu Hause. Das heißt, es sind Granit-Gneis-Verwitterungsböden und ich bin so ein bisschen auf dem Mittelhang. Das heißt, es ist von oben die erodierte Erde runtergekommen und deshalb sind das Lockersediment Braunerden. Hangwasser beeinflusst, also wir haben sehr viel Quellwasser, ein Viertel, Drittel der Flächen sind drainagiert und ja, lehmiger Sand, sandiger Lehm, bis zum schluffigen Lehm, die sind zum Teil halt schon ein bisschen erosionsanfällig per se und ja, und natürlich durch das hängige Gelände dann sowieso noch erosionsanfälliger. Ja.
Stefan, welche bodenkundlichen Eigenschaften muss ein Betrieb jetzt grundsätzlich kennen, bevor er sich eben dafür entscheidet, sein Bearbeitungssystem zu ändern?
Naja, letzten Endes ist es ja so, dass das Bodenkundliche oftmals eher eine untergeordnete Rolle spielt. Natürlich gibt es Böden, wo man sagen kann, da hat der Pflug gewisse Vorteile. Gerade auf den schwereren Standorten kann es natürlich schon sein, dass man eben die Stickstoffdynamik ein bisschen verbessern kann, die Bodenerwärmung verbessern kann. Aber viel wichtiger ist, wie das ganze Anbausystem verändert wird. Und das ist eben genau ein ganz entscheidender Faktor, den der Alois schon gesagt hat, Pflug einfach weglassen und zu sagen, ich mache pfluglos, das funktioniert halt nicht. Und wichtig ist auch, dieser Wechsel zwischen den Bodenbearbeitungssystemen, der braucht eben auch einen gewisse Zeit, bis sich das eingestellt hat. Das heißt, nur zu sagen, ich habe den Standort, da funktioniert es innerhalb von einem Jahr oder von zwei Jahren, das funktioniert halt nicht, sondern so ein Bodenbearbeitungssystem, das muss ich eben anpassen und dann kommt es auch weniger darauf an, auf welchem Standort ich unterwegs bin, aber ich muss das System natürlich schon auf meinen Standort anpassen und da gibt es natürlich schon die ein oder andere Spezialität, die man beachten muss.
Apropos Spezialitäten beachten, Alois, wie war denn dein Weg? Du beschäftigst dich ja jetzt schon viele Jahre mit der pfluglosen Bodenbearbeitung. Erzähl uns doch mal, was waren so die Schritte?
Also Bio sind wir seit 2020 und mit pfluglos habe ich mich seit 2011 beschäftigt. Der erste Schritt war, ich habe mir schon Rat von Kollegen geholt, die damit Erfahrung hatten, die gesagt haben, du sollst pfluglos beginnen mit einer Kultur, die einen super Boden, einen super Gartenboden hinterlässt. Das habe ich zuerst nach Raps, den hatte ich damals auch in der Fruchtfolge, Getreide pfluglos gesät, funktioniert super. Dann auch nach Getreidebegrünungen pfluglos gesät, auch kein Problem. Und die größte Herausforderung war dann Körnermais, Getreide zu säen, weil ich die Technik nicht dafür hatte. Das heißt, mit einer normalen Schleppschar-Sämaschine kommt es einfach zu Verstopfungen und man kriegt das Saatgut nicht wirklich ordentlich in den Boden rein. Und das war damals auch dann der Grund, warum ich dann 2013 mir eine neue Sämaschine zugelegt hatte. Die alte ist eh schon in die Jahre gekommen gewesen und eine Doppelscheiben-Sehschare mit Andruckrollen und seitdem funktioniert das perfekt. Aber manchmal scheitert es natürlich auch ein bisschen an der Technik. Und ja, so habe ich sukzessive dann auf pfluglos umgestellt und ich muss sagen, sukzessive auch deshalb, weil der Boden muss sich anpassen. Ich habe auch den Eindruck, dass sich das Bodenlebewesen selber darauf einstellt. Der Boden wird ein bisschen kompakter und auch ein bisschen tragfähiger mit der Zeit. Und wenn es notwendig war, dann habe ich es schon auch nochmal wieder gepflügt. Weil sicher der nasse Sommer 2014, da war vor der Rapsbestellung, es war eher ein schwererer Schlag, Pflugeinsatz notwendig. Der Boden war noch nicht so gut entwickelt, unter Anführungszeichen, dass ich das schon pfluglos wirklich ordentlich hinbekommen hätte. Dann habe ich halt gepflügt. Also ich habe das nicht kategorisch einfach gleich stur den Pflug weggelassen, sondern wenn ich geglaubt habe, ich brauche ihn noch, habe ich ihn noch verwendet. Ja. Früher oder später ist er natürlich dann ganz weggelassen worden und 2018, 19 habe ich ihn dann schließlich verkauft, weil wenn er nur mehr in der Halle steht und nicht mehr verwendet wird, ja, hat das ja keinen Sinn.
Stefan, würdest du das auch bestätigen? Also wenn du jetzt Betriebe dabei eben beraten hast, dass man da eher sukzessiv rangeht, dass man ja auch merkt, wie entwickelt sich das? Das würdest du auch so empfehlen?
Genau, das ist eben ein ganz entscheidender Punkt, dass man eben schrittweise das auch umstellt und sich ausprobiert. Und es gibt ja durchaus auch Zwischenformen. Also man muss diese Umstellungsphase auf pfluglos oder vielleicht auch ein dauerhaftes System aus der Kombination zu fahren, ist eben auch eine sehr ansprechende Variante. Und dann kann es natürlich sein, dass man sagt, ich lasse den Pflug doch noch da, weil ich alle 3, 4, 5 Jahre doch mal die Situation habe, dass ich es machen muss. Oder so, wie es der Alois beschrieben hat, irgendwann merke ich halt, der Pflug steht doch jedes Jahr rum. Und dann kann man sich natürlich überlegen, ganz drauf zu verzichten. Wichtig ist eben auch, und das ist auch ein Punkt, den der Alois gesagt hat, wir haben natürlich einen gewissen technischen Fortschritt. Also natürlich ist pfluglos jetzt durchaus etwas einfacher möglich als damals, allein schon, wenn man sich, du hast es gesagt, die Gruppertechnik anschaut. Wenn wir jetzt anschauen, was mit den Flachgruppern an flachen und flächigen Schnitt möglich ist, dann ist es natürlich bahnbrechend im Vergleich zu dem, was damals der Schwergrupper mit Doppelherzscharen war. Was eben auch noch ein wichtiger Punkt ist, den ich auch nochmal betonen will, ist wirklich die Sähtechnik. Bei der Sähtechnik, das unterschätzen manche, schauen sich wirklich die Bodenbearbeitung an, aber ich brauche halt dann eben eine richtig gute Ablage vom Saatgut.
Ja, danke dir auch nochmal für die Einordnung. Alois, gab es bei der Umstellung Bedenken? Also gerade von konventionell der Anbau pfluglos dann auf Bio, hast du da einen konkreten Unterschied gemerkt?
Also konventionell hat es natürlich am Anfang Bedenken gegeben, speziell auf den schwereren Schlägen, ob ich genug Luft reinbekomme. Das ist der Vorteil vom Pflügen, dass man viel mehr Luft reinbekommt. Und hat auch Bedenken gegeben von der älteren Generation, von meinem Vater, was das Maestro oben auf, das sieht ja total unordentlich aus. Ja, ist auch eine soziale Komponente dabei. Und das verrottet ja nicht und das gehört ja untergepflügt. Als ich auf Bio umgestiegen bin 2020, hat sich die ganz große Frage gestellt, wie kriege ich das Beikraut unter Kontrolle, wenn ich pfluglos arbeite. Da haben viele Kollegen gesagt, ja, jetzt steigst du auf Bio um, da wirst du den Pflug wieder auspacken. Na, das geht ohne sowieso nicht. Da habe ich gesagt, kann sein, ich probiere es mal ohne. Wenn es notwendig ist, dann mache ich das, natürlich, aber ich probiere es einfach mal ohne. Und mache jetzt 6 Jahre Bio und habe ihn nicht gebraucht. Ich habe mir aber eine Bodenfräse angeschafft, weil ich auch immer mehr mit Untersaaten, doppelter Begrünung, Flächenrotte arbeite. Und damit man das wegbekommt oder ordentlich in Flächenrotte bringt, ist die Fräse ein super Gerät. Ja? Und mit der Fräse schaffe ich das. Ich habe keinen Schälgrupper. Schälgrupper wäre eine Alternative. Mit der Fräse schaffe ich das wirklich super, dass ich das wieder wegbekomme.
Alois hat ja jetzt geschildert, was so seine Bedenken waren bei der Umstellung. Kannst du sagen, was deiner Erfahrung nach, was sind so die typischen Sachen, die passieren, wenn ich erstmal das System verändere, wenn ich eben mit weniger Pflug quasi arbeite? Gerade was er jetzt ja auch schon angesprochen hat mit der Thema Verunkrautung oder auch in nassen Jahren mit der Stickstoffverfügbarkeit. Was sind da so die Themen?
Ja, es ist, Alois hat was ganz Typisches beschrieben. Wir haben ja ganz viele Betriebe oder Umstellungsbetriebe gehabt, die von konventioneller, pflugloser Bewirtschaftung in den Ökolandbau eingestiegen sind. Und die dann natürlich alle losgezogen sind und wieder einen Pflug gekauft haben, weil eben die Meinung vorherrscht, Ökolandbau ganz ohne Pflug, das ist unmöglich. Und da muss man eben aufpassen, weil es sein kann, dass man dann eben zwei Umstellungen miteinander hat. Also die Umstellung Pflug auf pfluglos oder egal, wie ich mein Bodenbearbeitungssystem langfristig umstelle, ist genauso eine Umstellungsphase wie konventionell auf Öko. Also es passiert da was im Boden. Und von daher kann es passieren auf manchen Standorten, ist jetzt nichts, was zwingend passieren muss, aber wir haben es ein paar Mal gehabt, dass die Böden dann durchaus schon ein bisschen zickig reagieren. Und deswegen muss man schauen, dass man die Effekte dann auch sicher auseinanderbringt. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt bei der Umstellung, Pflug auf pfluglos, dass man eben diesen Zeitfaktor beachtet, wie sich der Boden umstellt.
Und du meintest ja auch schon, dass diese Änderung quasi nicht innerhalb von einem Jahr spürbar ist oder dass man da jetzt sagt, jetzt ist alles super. Aber wie lang dauert es? Es gibt natürlich keine Pauschallösung. Kannst du da eine Tendenz sagen, mit was man da rechnen muss?
Ich kann die wissenschaftliche Seite berichten und dann kann der Alois sagen, wie lange es bei ihm gedauert hat.
Ja.
Also es gibt Erfahrungen, dass es so 15 Jahre dauert, bis ein System völlig umgestellt ist, wenn man von Locker- auf Festbodenwirtschaft umstellt. Jetzt weiß ich, dass der Alois schon immer organisch unterwegs war, mit einer guten organischen Komponente. Das kann das Ganze natürlich beschleunigen. Aber gerade in den Systemen wie in Brasilien oder in Nordamerika, wo wir eben auf einem geringen Humusgehalt unterwegs sind, da dauert es schon deutlich länger.
Also wie lange hat es bei mir gedauert? Ich muss sagen, auf meinen hauptsächlichen Bodentyp, der Lockersediment, Braunerde, das lehmiger Sand bis sandiger Lehm ist, bis reiner Lehm, also mittelschwere bis leichtere Böden, da ist das doch relativ schnell gegangen. Das sind 5-6 Jahren so die große Umstellung im Boden schon passiert gewesen. Umso schwerer der Boden, ich habe auch zum Teil einen tonigen Schluff, ja, ist nur ein Einzelschlag, da dauert das schon um einiges länger. Und ich führe es ein bisschen darauf zurück, dass natürlich umso schwerer die Bodenart, umso weniger Luftbohren, wo der Pflug halt die Luftbohren reinbringt. Und ein leichterer Boden hat per se schon mehr Luftbohren. Jetzt funktioniert das wahrscheinlich besser. Aber auch auf den schwereren Böden geht's. Da dauert's halt schon über 10 Jahre. Und wie du schon gesagt hast und das Thema Organik-Humus angesprochen hast, ich versuche auch Humusaufbau maximal zu betreiben. Und ich glaube, ohne ordentliche Humusgehalte könnte ich mir das auf schweren Böden pfluglos nicht vorstellen. Macht das Ganze auch auf den leichteren Böden einfacher.
Kannst du das bestätigen, Stefan?
Man muss ja letzten Endes Pflug und pfluglos, wenn wir jetzt mal das Wort Pflug weglassen, wir haben ja grundsätzlich, wenn wir ohne Pflug arbeiten, eine Festbodenwirtschaft und wenn wir mit Pflug arbeiten, eine Lockerbodenwirtschaft. Und das ist auch das, was der Alois am Anfang gesagt hat, die Boden werden fester und tragfähiger. Und jetzt kann man sich das natürlich vorstellen, auf einem leichten Boden ist der Unterschied natürlich nicht so stark wie jetzt auf einem Boden, der sich auch verdichten lässt. Und das ist natürlich auch die Gefahr bei der ganzen Geschichte, der man sich auch bei der Umstellung bewusst sein muss. Ich habe natürlich auch ein Verdichtungspotenzial drin und ich habe diese Komponente, die mir jedes Jahr die Verdichtung hoffentlich rauszieht, wie den Pflug, dann auf einmal eben, oder die will ich ja eigentlich weglassen. Und deswegen auch da wieder der Gedanke bei der Umstellung, und da kommt dann der Standort doch mit rein und ist dann entscheidend, schaffe ich das dann trotzdem auch mit meiner Fruchtfolge, mit meinen Gegebenheiten auf diesem Boden das Pfluglose durchzuhalten und auch diese Umstellungszeit durchzuhalten.
Genau darauf wollen wir jetzt auch näher eingehen, und zwar auf die Fruchtfolge, wie du es jetzt gerade am Ende auch schon gesagt hast. Die fällt da natürlich auch mit rein. Was bringe ich an Organik rein? Was ist so wann auf der Fläche? Alois, da interessiert mich natürlich, wie sieht denn deine Fruchtfolge aus, weil wir das Ganze hier anhand deines Betriebs anschauen.
Ja, also meine Fruchtfolge, zuerst einmal allgemein zu meiner Fruchtfolge, ich fahre das System immer grün. Das heißt, es gibt nie offenen Boden. Ich verkaufe kein Stroh. Ich will ja maximale Organik in den Boden reinbringen. Ich mache auch Untersaaten, Begleitsaaten, alles, damit ich immer junge Wurzeln habe, die das Bodenleben mit frischem Zucker versorgen und somit Bodenaufbau passiert. Meine Fruchtfolge aktuell schaut so aus. Ich habe auch sehr viele Gemenge, weil das einfach einfacher ist im Biobereich und auch für den Bodenaufbau super ist. Ich beginne zuerst mit Winterackerbohne, Winterweizen mit einer Untersaat. Ja. Danach kommt dann Raps. Raps mit Begleitsaat und Untersaat. Und nach Raps kommt dann eine zweistufige Begrünung. Das heißt, zuerst wird der Ausfallraps zum Keimen gebracht. Danach kommt eine Sommerbegrünung, das heißt eine hitzeliebende, trockenheitsverträgliche Begrünungspflanzen, wo ich dann Mitte September eine Flächenrotte mache, vorne mulchen, hinten fräsen auf 4 cm ungefähr. Funktioniert im September immer sehr gut, weil das Bodenleben aktiv ist, genug Temperatur da ist und bei uns auch immer genug Feuchtigkeit. Wir haben ja 850, 900 mm Niederschlag im Jahr. Also Feuchtigkeit ist bei uns nicht das Thema, dass die fehlen würde. Dann kommt eine winterharte Begrünung hin. Die wird im Frühjahr dann auch in eine Flächenrotte geführt. Und dann kommt Mais drauf. Mais mit Untersaat. Nachher kommt eine winterharte Begrünung hin. Früher wieder die Flächenrotte geführt, dann kommt Soja drauf. Nach Soja kommt dann dritte kahle Wintererbsen. Bei Soja ist natürlich auch wieder Untersaat drin. Ich habe eigentlich bei fast allen Kulturen Untersaat drinnen. Da kommt nach Soja kommt dann dritte kahle Wintererbse mit Untersaat. Nach dieser kommt dann entweder wieder zweistufige Begrünung und dann Mais oder es kommt Winterlein drauf. Da kommt dann vor Winterlein aber auch eine Sommerbegrünung hin, die dann Anfang September ein bisschen früher im Flächenrotte geführt wird, weil der Winterlein schon irgendwo 15. bis Ende September gesät werden sollte bei uns. Nach Winterlein doppelte Begrünung, Soja. Und dann geht's wieder von vorne los.
Hast du grundsätzlich mit dem Pfluglosensystem dann was geändert? Oder hast du auch zuvor schon viel mit Untersaaten, Begleitsaat und so weiter gearbeitet?
Nein, Untersaaten, Begleitsaaten habe ich ehrlich gesagt erst begonnen, seitdem ich Bio geworden bin. Und da war der Zugang ein anderer auch, weil ich Philos bin. Und meine Bedenken, meine Befürchtungen waren ja zuerst als konventionell Denkender noch, wie kann ich ordentlich Mais machen oder ein Getreide, wenn ich keinen Stickstoffdünger zukaufen kann, wenn das der Boden alles bringen sollte. Und deshalb habe ich versucht, dann mit Untersaaten und Beisaaten auch hier noch mehr Nährhumus ins System zu bringen, um dann meine ganzen Kulturen, stickstoffbedürftigen Kulturen wie Mais oder Raps ist bei mir auch eine stickstoffbedürftige Kultur, ordentlich ernähren zu können. Ja.
Stefan, Alois macht ja die zweistufige Zwischenfrucht. Das soll ja Humusaufbau fördern und die Bodenfruchtbarkeit verbessern. Stimmt das? Kann man wahrscheinlich nicht so einfach beantworten.
Ja, es kann man nicht so einfach beantworten. Es ist so, diese zweistufige Begrünung, die ist halt eben in dem System, was da Alois fährt, ein wesentliches Element. Grundsätzlich ist es ja so, dass Zwischenfrüchte natürlich eine wichtige Rolle haben und einnehmen. Und das ist natürlich auch was auch im Zuge von Klimaveränderungen immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Denn wenn ich Humus aufbauen will, dann ist eben genau diese Phase nach der Ernte, wo es eben sehr heiß ist, eine kritische Phase, wo Humus regelrecht verbrannt werden kann. Das heißt, die Zwischenfrucht ist natürlich in jedem ökologischen System entscheidend und von Bedeutung. Das heißt, egal wie man das jetzt macht, ob abfrierend oder wintergrün oder zweistufig oder eben auch ganz wichtiges Element, dass man nach den Leguminosen, zum Beispiel nach einer Ackerbohne, die Ausfallackerbohne wieder aufwachsen lässt. Das sind eben ganz entscheidende Elemente, die mit in jedes System reinkommen. Unabhängig von Pflug oder Pfluglos ist es eben wichtig, dass das zentrale Elemente sind. Und genauso gehören da eben auch für die Verbesserung der Bodenstruktur die Leguminosen dazu. Alois setzt jetzt sehr viel auf Körnerleguminosen. Natürlich gehört da auch das Kleegras dazu, was eben auch wesentlich zur Bodenstruktur beiträgt. Und gerade die Verbindung aus Bodenbearbeitung und Leguminosen, also Fruchtfolge, ist entscheidend. Und auch wenn das manchmal anders verkauft wird, ein Bodenbearbeitungsgerät kann nie Bodenfruchtbarkeit aufbauen. Das ist immer eine Fruchtfolgekomponente, die Bodenfruchtbarkeit aufbaut, die Humus aufbaut. Mit der Bodenbearbeitung nutze ich das quasi wieder ein bisschen ab, weil ich ja eben die Reserven für meine Hauptkultur will. Ich will ja auch was dreschen. Und dann muss ich halt eben durch solche Elemente wie Leguminosen, wie Zwischenfrüchte, organische Dünger, die Bodenfruchtbarkeit eben wieder aufbauen und erhalten.
Ja, total. Alois, gerne.
Ja, ich möchte doch gerne etwas ergänzen zur doppelten Begrünung. Bei mir, nachdem ich pfluglos arbeite, hat sich die doppelte Begrünung fast automatisch nach Raps ergeben. Wenn man nicht pflügt, es keimt da zuerst nur ein Teil des Ausfallrapses und dann hat man in der ersten Sommerbegrünung ziemlich viel Ausfallraps drinnen. 30-50%. Und dann will ich ja nicht stehen lassen. Ich will ja den Raps wieder eliminieren, um keine Krankheiten zu fördern. Und deshalb hat sich alleine auch schon eine doppelte Begrünung angeboten. Und ich muss sagen, für einen Nährhumusaufbau ist das schon toll. Ich hätte mir das auf meinem Boden aber gleich zu Beginn bei der Umstellung auf pfluglos nicht zu machen getraut. Ein Boden, der noch nicht umgestellt ist, wo sich das Bodenleben noch nicht angepasst hat, glaube ich, verträgt so viel Organik gar nicht. Da kann das gar nicht verdauen. Ich glaube, dass das manche Betriebe auch machen, wenn die zu schnell zu viel reinbringen, dass dann das auch kippen kann. Aber es zeigt der Boden sofort, wenn es dann nachher stinkt, hat es nicht funktioniert, ist voll ist geworden und keine Rotte. Aber das kann schon passieren. Also von heute auf morgen geht das nicht.
Ja, das sind ja so ganz spannende Beobachtungen, die ja eben manchmal auch die Landwirte überrascht. Ich weiß, einmal haben wir eine Zwischenfrucht angebaut auf einem sehr guten Boden, also wirklich fast untypisch für meine Region, irgendwo 85, 90 Bodenpunkte. Und diese Begrünung war vom Bodenleben wirklich komplett von der Oberfläche weggezogen. Also du hast nicht geglaubt, dass da mal eine Zwischenfrucht gestanden hat, einfach weil das Bodenleben so aktiv war und alles weggezogen hat und gebraucht hat. Und das zeigt der Boden. Und genauso musst du halt eben auch, und das ist auch noch eine wichtige Botschaft, wer eine Umstellung auf pfluglos macht, der muss sich durchaus damit anfreunden, dass er öfter an seinen Acker schaut. Weil es einfach so viele Zwischenschritte gibt und so viele Situationen in der Vegetation, die einfach wichtig sind zu begutachten, um auch Rückschlüsse aufs nächste Jahr zu ziehen. Und das ist wie bei der Öko-Umstellung auch. Und deswegen ist es gut, wenn wir Berater dabei sind, weil man dann einfach regelmäßig schaut, was passiert da? Und auch der Austausch, warum passiert es, ist eben ganz wichtig, um sich da auch weiterzuentwickeln.
Jetzt will ich aber noch genauer wissen, wie denn dein Bearbeitungsprozess aussieht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Mais und Soja bis zur Saat betrachten. Welche Geräte wendest du an? Wie oft gehst du drauf und so weiter?
Ja, zum Beispiel vor Mais, wenn da die Vorfrucht Raps gewesen ist, was der Regelfall ist. Und Raps hinterlässt meistens eine Topstruktur, dann arbeite ich schon nach Raps nur sehr flach. 4, 5, vielleicht mal 6, 7 Zentimeter. Ja. Zuerst die Sommerbegrünung sehen, ja, nachdem der Ausfallraps gekeimt ist. Da kommt nur ein ganz flacher Grupperstrich mit einem ganz normalen Gänsefuß-Schar-Grupper mit gefederten Zinken. Und auf 4, 5, 6, 7 Zentimeter, eher 6, 7. Ich muss auch die Organik untermischen können. Das ist eben auch ein Thema, wie viel ist noch an Rapsstrohresten da, damit man die auch ordentlich vernünftig untermischen kann. Von der Struktur her müsste man ja nicht tiefer arbeiten. Dann wird einfach gesät, je nachdem, wenn genug Feuchtigkeit noch da ist oder Regen angesagt ist, dann streue ich das einfach oberflächlich drauf, entweder mit der aufgebauten pneumatischen Sämaschine am Grupper oder über den Striegel habe ich auch ein pneumatisches Sägerät drauf. Und ansonsten, wenn kein Regen angesagt ist, dann wird das auch mit Kreiselecke und Sämaschine in der Kombi gesät. Nachher, September, Flächenrotte mit der Fräse, 4-5 cm und nachher nochmal vom Sehen eventuell einen kleinen Grupperstrich, 6, 7, 8 cm mit dem Gänsefußschargrupper und dann kombiniert die winterharte Begrünung sehen. Ja. Wenn beim Ernten vom Raps der metrische Verdichtungsspuren gemacht hat, das kann er manchmal sein, und das Hauptproblem oder der Hauptverdichter ist bei mir ehrlich gesagt der metrische. Ich glaube, da geht es vielen Betrieben gleich. Also ich habe Gott sei Dank unter Anführungszeichen keine Rüben oder Kartoffeln oder sonstige Kulturen in meiner Fruchtfolge, wo das zum Teil noch schlimmer sein kann von der Schwere der Geräte. Aber wenn jemand verdichtet, dann macht es der Mähdrescher. Und da muss ich dann, wenn das der Fall ist, auch mal mit einem Grupper mit starren Zinken, ich habe da meistens Schmalschare drauf, mal reingehen, aber ich gehe nie tiefer als 15, 16 Zentimeter, maximal meistens nur 13, 14, weil früher bei uns auch nicht tiefer gepflügt wurde, weil wir sonst zu viele Steine hochholen.
Mhm. Hast du dann über die Jahre an deinem System weiter gefeilt, bis du jetzt an dem Punkt warst, oder wie bist du da vorgegangen?
Gefeilt, jein. Ich bin ehrlich gesagt immer danach vorgegangen, dass ich einfach in den Boden reingeschaut habe. Sonntagvormittag ist mein Programm, Bodensonde, Spaten, über meine Felder drüber laufen, reinstechen und schauen, wie sich alles entwickelt, Wurzeln, Bodenleben, habe ich Verdichtungshorizonte etc. Und wenn ich wo das Gefühl habe, ich muss lockern, mithelfen, dann habe ich das gemacht. Aber ich habe jetzt kein System, dass ich sage, das mache ich immer nach Schema F. Ich mache das einfach wirklich, wie die Situation es nach meiner Meinung nach verlangt. Wirklich ganz spezifisch. Das ist auch so ein bisschen, wie Stefan vorher schon gesagt hatte, pfluglos oder weniger Bodenbearbeitung, wenn man macht, muss man sich mehr Gedanken machen und das gezielter beobachten. Einfacher wird sicher nicht, aber macht auch mehr Spaß, weil dann auch mehr geht, ja.
Das finde ich eine schöne Idee und auch ein Appell, den wir rausgeben können, einfach sonntags als Bodentag einzuführen und da wirklich genauer seinen Boden, seine Flächen anzuschauen, zu beurteilen. Einfach mal mit dem Spaten reinstechen und wirklich mal genauer hinschauen. Es gibt ja da auch die Aussage, pfluglos heißt reduzierte Bodenbearbeitung. Warum stimmt diese Aussage nicht unbedingt?
Ja, das ist natürlich immer schwierig. Also das ist mit eines meiner Lieblingsthemen, was reduzierte Bodenbearbeitung heißt. Viele gehen ja davon aus, reduzierte Bodenbearbeitung heißt, ich gehe in der Intensität zurück. Es kann aber auch durchaus sein, dass ich einfach nur in der Arbeitstiefe zurückfahre. Das heißt, wenn ich natürlich auf dem System Lockerbodenwirtschaft unterwegs bin, habe ich natürlich immer meinen Pflug, der die Arbeitstiefe vorgibt. Wenn ich jetzt viele Steine habe, wie beim Alois, dann vielleicht nur 15 cm. Andere gehen 20, 25 cm rein. In manchen Ländern, wer die Videos aus Italien kennt, da wird noch tiefer gepflügt. In der Festbodenwirtschaft habe ich natürlich viel weniger Erde, die jedes Jahr bewegt wird. Aber es kann halt passieren, dass ich durchaus öfter fahre. Und das ist halt eben auch bei vielen so der Punkt bei der Umstellung, wenn man den Pflug weglässt. Wenn ich den Pflug weglasse, dann bin ich halt im Ökolandbau schnell bei anderen Arbeitsgängen. Ich sag so, wenn man umsteigt, wenn man den Pflug weglässt, dann braucht man statt dem Pflug am Anfang auf jeden Fall mal 3 Arbeitsgänge mehr mit dem Grupper. Das kann sich natürlich reduzieren, das kann sich auch je nach Jahr, Witterung, Standort reduzieren, aber es ist nicht so, dass man weniger unterwegs ist. Und es kommt auch ganz auf den Standort an, ob man Diesel spart, ob man Arbeitszeit spart. Das sind ganz viele Faktoren, die man so pauschal wirklich nicht sagen kann, die aber oftmals eben sehr pauschal dargestellt werden. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, kann es nur nochmal betonen, der Alois hat es gesagt, ich habe es auch schon mal gesagt, man muss da wirklich am besten ohne Schlepper und ohne Arbeitsgerät erst einmal losgehen oder mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Auto, dass man den Grupper noch nicht dabei hat, schauen, was macht der Boden und dann erst rausfahren, wenn die Bedingungen passen und auch wichtig, die Arbeitsbedingungen bei dem, was man macht, kontrollieren, wo ich reinfahre. Und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt. Und da ist wirklich so viel Flexibilität drin, dass man das so pauschal wirklich nicht sagen kann.
Was ja auch über den Erfolg des der pfluglosen Bodenbearbeitung mitentscheidet oder ob man zufrieden quasi ist mit dem Ergebnis, ist die Verunkraudung bzw. die Beikrautregulierung. Du hast jetzt auch schon angesprochen, Alois, dass du damit grundsätzlich, so klang es jedenfalls, jetzt noch nie oder noch nicht so Riesenprobleme hattest. Also hattest du noch nicht mit Wurzelunkräutern oder so größere Probleme?
Also Gott sei Dank nicht, wollte ich jetzt schon sagen, aber ich glaube, dass er nicht nur Gott mitgeholfen habe, sondern ich auch selber ein bisschen was dazu beigetragen habe. Nein, Wurzelunkräuter sind überhaupt kein Thema bei mir. Aber ich glaube, dass das ja nicht nur von der Bodenbearbeitung abhängt, sondern meine Strategie, was zum Beispiel Disteln betrifft, ist natürlich, dass ich mit Mais oder Raps, ich habe die bewusst in der Fruchtfolge, den Boden richtig über die ganze Gründigkeit ausleere, den ganzen Stickstoff rausziehe, damit da nicht irgendwo Stickstoff in den Untergrund reingewaschen wird und dann zum Distelfutter wird. Beziehungsweise ich versuche auch Verdichtungen zu vermeiden, nicht bei zu nassen Bodenbedingungen reinzufahren. Also Disteln gibt es auf meinem Betrieb so gut wie keine. Ja. Ampfer hatte ich am Anfang bei der Umstellung ein bisschen, dann habe ich Boden-pH gemessen, weil es ja auch heißt, dass unter anderem auch ein bisschen ein zu niedriger pH nur in den oberen 3-4 Zentimetern den Ampfer zum Keimen anregt und deshalb, ich bin ja prinzipiell vom pH schon im richtigen Bereich, wir haben von Natur saure Böden, aber die sind aufgekalkt, sodass es passt. Aber der obere Bereich durch sauren Regen und andere Sachen, da fällt der pH manchmal ein bisschen runter. Jetzt mache ich manchmal eine Kopfkalkung und somit geht auch kein Ampfer mehr auf. Also Ampfer kenne ich gar nicht mehr. Also Wurzelunkräuter sind kein Thema.
Gerne noch ergänzen, beziehungsweise Stefan, welche Beikräuter reagieren besonders sensibel auf die Bearbeitungstiefe und den Zeitpunkt? Also wenn wir das jetzt mal auf das beziehen.
Also die Wurzelunkräuter, das ist tatsächlich wirklich eher ein Problem von der Stickstoffverlagerung, von Schmierschichten, vom pH-Wert. Der Ampfer heißt nicht umsonst Sauerampfer, da hast du völlig recht mit der Kalkversorgung, mit dem pH-Wert kriegt man den ganz gut in den Griff. Bei der Distel haben wir dann eher die Schmierschichten, das ist natürlich schon auch ein Thema. Alois hat gesagt, er fährt nur mit dem Schmalspar in die Tiefen rein mit dem Grupper. Das Schlimmste ist natürlich, wenn ich da unten Schmierschichten reinziehe. Und das ist was ich schon immer wieder auch in der Praxis draußen sehe, dass Betriebe unter feuchten Bedingungen, unter grenzwertigen Bedingungen mit breiten Scharen, also mit Flügeln, in Tiefen rumfahren, wo es wirklich keinen Sinn macht. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, der zu beachten ist, weil bei diesen Schmierschichten, da habe ich dann durchaus, kann da eine Distel sein, da kann ich durchaus mit Knöterich- und Queckenarten Problem kriegen, die damit zurechtkommen. Aber in der Regel sind das eher die Arten, die man in den Griff kriegt. Was natürlich profitiert von dieser reduzierten Arbeitstiefe auch, sind die ganzen Gräser. Also das Thema Ackerfuchsschwanz oder auch Weidelgräser oder andere Ungräser, die lieben natürlich so eine intensive Bearbeitung auf einer Schicht von 6 bis 8 Zentimeter. Das heißt, da muss man natürlich schon aufpassen, wenn man jetzt auf so einem Standort unterwegs ist, der eben für seine Gräserproblematik bekannt ist, dann muss man da natürlich schon aufpassen und gucken, wie man da rangeht an die Geschichte. Natürlich kriegt man das mit dem Striegel auch weg. Man kann Ackerfuchsschwanz wunderbar auskämmen, aber man ist dann vielleicht doch auch ein bisschen nervös, wenn die Ackerfuchsschwanz-Ähren aus dem Weizen rausgucken. Deswegen ist das ganze Gräserthema natürlich auch zu beachten und auch ein spezifisches Thema, wenn man eben Bodenbearbeitung reduziert im Hinblick auf Arbeitstiefe.
Alois, du wolltest dazu noch was sagen?
Ja, zu den Gräsern wollte ich sagen, bei mir ist zum Beispiel Ackerfuchsschwanz kein Thema am Standort, aber es waren zum Teil Reihgräser ein bisschen ein Thema und hier in erster Linie aber nur vom Feldrand rein. Wenn der Nachbar hat eine Wiese und da kommt natürlich Grassamen, der macht zum Teil auch Pferdeheu und lässt das alles schön absamen. Oder auch von den Bracheflächen. Ich habe ja 10% Bracheflächen. 7% müssen wir haben. Biodiversitätsflächen heißt das. Und die sind auch schön verteilt. Und da kommt im Laufe der Zeit ja auch immer mehr Gras, Reihgräser, Knaulgräser, sonstiges. Und das dürfen wir nur einmal mähen, mulchen und nur auf 50% der Flächen, glaube ich, zweimal oder so. Und das kommt auch immer in die Samenreife und da ist ein bisschen Druck vom Feldrand rein. Wenn man pflügt, merkt man das gar nicht. Wenn man pfluglos arbeitet, sind immer so die ersten 15 Meter oder je nachdem, in welche Windrichtung halt die Samen vertragen werden, ob das in Hauptwindrichtung ist oder nicht, da ist ein bisschen Druck von außen da. Da fahre ich manchmal mit der Fräse einmal außenrum oder zweimal und den Rest vom Feld nicht, um diesen Gräserdruck vom Außen ein bisschen Herr zu werden.
Ja, noch ein guter praktischer Tipp aus deiner Erfahrung. Gab es jetzt bei dir über die Jahre Situationen, an denen du gedacht hast, Alois, oh ja, jetzt wäre der Pflug doch mal ganz hilfreich gewesen?
Ja, die gab es, die gibt es nach wie vor. Zum Beispiel, ich produziere ja Winterlein und das Verhältnis mit dem Abnehmer funktioniert super und der könnte auch gut Kümmel brauchen. Nur habe ich ein bisschen Respekt vor Kümmel, weil wenn man nur ein bisschen Reigras drinnen hat, dann kann man überhaupt nicht rausreinigen. Die Körner haben die gleiche Größe wie die Kümmelkörner und dann kriegt man nicht raus, auch nicht einmal mit einem optischen Laser. Und da habe ich schon überlegt, soll ich da, wenn ich jetzt in Kümmel einsteige, mir vom Nachbarn einen Pflug ausborgen, damit ich da ein ganz reines Saatbild hinbekomme, hin und her, schmerzt mich dann wieder ein bisschen. Ich habe gesagt, ja, ich muss da nicht unbedingt Kümmel machen, es gibt noch so viele gepflügte Flächen, sollen die Kümmel machen, ich mache was anderes. Also da habe ich es mir schon gedacht. Mhm. Ich gleiche es halt aus, indem ich dann solche Kulturen wie Kümmel nicht sehe. Selber Thema hat sich jetzt mit Kürbis gestellt. Es werden Kürbisflächen, Bio-Kürbisflächen in Österreich gesucht, wobei viele Kollegen berichten, pfluglos, am besten funktioniert Kürbis auf einem gepflügten Acker, Schwarzbrache über den Winter. Aber mir fällt es ja schon schwer, das Wort Schwarzbrache über den Winter zu sagen, weil das fürs Bodenleben das Super-GAU ist. Und habe gesagt, na, dann gibt's halt keinen Kürbis in meiner Fruchtfolge.
Aber warum fällt dir das gerade in solchen Momenten trotzdem schwer zu sagen, jetzt steige ich mal auf den Pflug um? Also was hast du im Laufe der Umstellung einfach gemerkt und dich dabei gehalten, dass du sagst, ich lasse den Pflug weg?
Ja, also bei der Umstellung oder beim Weglassen vom Pflug hat sich natürlich auch das Bodenleben und wie der Boden reagiert über die Jahre verändert. Wie eingangs schon gesagt, ist ein bisschen kompakter geworden, somit auch tragfähiger. Und der Hauptgrund, warum man nicht mehr pflügt, ist ja auch, dass man bei tiefen Pflügen das Bodenleben quasi auf den Kopf stellt. Und das muss sich dann alles wieder neu entwickeln. Das ist ja praktisch ein Reset, speziell bei tiefen Pflügen. Und das schmeißt einen natürlich in der Entwicklung vom Bodenleben immer wieder fast auf den Punkt Null zurück. Und ich habe bei mir schon festgestellt, dass zum Beispiel jetzt Abbau von organischer Substanz, wenn ich eine Flächenrotte mache, viel schneller geht. Oder Körnermaisstroh eingegruppert, das ist viel schneller verarbeitet. Die Umsetzung geht um einiges schneller. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich mit viel weniger externem Stickstoff arbeiten kann. Zum Beispiel Körnermais mache ich aktuell nach Raps. Raps hinterlässt ja laut pflanzenbaulicher Theorie nicht die Unmengen an Stickstoff, vielleicht 50, 60, 70 Kilo. Aber Stefan, kannst du vielleicht dazu was sagen? Und dann habe ich eine doppelte Begrünung und dann kommen 7-8 Kubikmeter Hühnermist, also Geflügelhühnermist von einem Kooperationsbetrieb hin, und das war meine Stickstoffversorgung beim Mais, und der Rest kommt aus dem Boden, und ich mache da 8, 9, 10 Tonnen Trockenmais je nach Jahr, und früher hätte ich mir das nicht so machen getraut und hätte auch nicht funktioniert. Also der Boden wird schon anders.
Danke dir, Alois. Das sind natürlich wichtige Punkte, die du auch nochmal angemerkt hast. Grundsätzlich haben wir das ja schon angemerkt, muss das jeder Betrieb für sich entscheiden. Dennoch interessiert mich jetzt, Stefan, was spricht aus Praxissicht ganz klar auch für den Pflug?
Ja, es gibt Situationen, in denen ist der Pflug wirklich sinnvoll. Man kann natürlich jetzt solche, wie der Alois gerade gesagt hat, hernehmen, aber es gibt wirklich Standorte, es gibt Betriebskonstellationen, wo der Pflug einfach hinpasst. Und natürlich begegnet uns auch im Beratungsalltag immer wieder die Diskussion Pflug, pfluglos. Alle sagen, pfluglos ist besser. Ich kann jedem dazu nur raten, mal einen kleinen Versuch auf dem Standort anzulegen, vielleicht auch mal über 1, 2, 3 Jahre. Wir haben das jetzt gemacht bei einem jungen Betriebsleiter, der sich Gedanken zum Kleegrasumbruch gemacht hat, und der hat einfach dann mit der Technik bei sich am Betrieb unterschiedliche Parzellen angelegt, auf Mähdrescherbreite, einfach mal um zu schauen, wie entwickeln sich diese verschiedenen Varianten. Der hat gepflügt, der hat gefräst, der hat gegruppert. Und dann kann man schon relativ einfach, ohne große Labortechnik und Sonstiges, einfach über Wuchshöhe und vielleicht noch über Ertragsermittlung und über die Ausprägung, wie gesund ist der Bestand, was habe ich für Unkraut, da kann man schon ganz einfach sehen, was funktioniert auf meinem Standort und was funktioniert nicht. Bei dem Betrieb in der Konstellation hat sich gezeigt, dass die Variante mit Pflug ertraglich die beste war. Das kann also auch rauskommen. Und es gibt wirklich, und das muss man an der Stelle auch sagen, Betriebe, zu denen passt einfach der Pflug auf dem Standort. Die könnten das wahrscheinlich auch irgendwann pfluglos machen. Aber in der Situation und in der Variante ist es halt das, was für den Betrieb gerade das Beste ist. Und insofern, auch da muss man dann anerkennen, da macht es halt dann einfach Sinn, dieses System so beizubehalten. Die haben trotzdem Kleegras in der Fruchtfolge, die haben trotzdem eine super Wasserverdauung im Boden. Aber es ist halt einfach das System, was für den Betrieb am besten funktioniert.
Kann man da tendenziell sagen, dass es auf schwereren Böden eher der Fall ist? Also dass Pflug erfolgreicher und etablierter gerne beibehalten wird?
Das würde man natürlich schon vermuten, war jetzt in der Situation eher ein leichterer Standort, okay. Aber eben mit extremen Bedingungen auch von der Erosivität, nicht vom Boden, sondern von den Bodenbearbeitungswerkzeugen. Ist insofern auch ein spezieller Standort. Aber natürlich sind generell die schwereren Böden, die trägeren Böden, die vom Flugeinsatz profitieren, auch um den Gasaustausch vorwärts zu bringen. Und insofern tun sich die auf den Standorten durchaus schwerer, den Pflug wegzulassen.
Genau, so wie Alois ja auch am Anfang meinte, mal auf eine Felderbegehung gehen und so weiter, um sich das auch mal anzuschauen, wie machen es andere, was funktioniert. Das ist da wahrscheinlich sehr hilfreich. Genau, Luis, noch ergänzend?
Ja, ich würde ganz gern einen Aspekt noch in die Diskussion reinbringen, weil Pflug ist für mich auch nicht gleich Pflug. Weil ich sage mal so, Stefan, du hast da zu Beginn gesagt, manche pflügen 15 cm, das ist für mich die Schmerzgrenze fürs Bodenleben, sage ich einmal. Und manche 25, das ist für mich schon ein starker Eingriff. Und wenn ich jetzt, um mein Kleegras oder irgendetwas wegzubekommen, mit einem Schälpflug 10, 12 cm schäle, dann ist das kein massiver Eingriff. Und wenn dann sofort darauf eine Kultur gesät wird, dann ist das überhaupt nicht schlimm für mich. Aber pflügen, keine Ahnung, so Supergau 25 cm tief im Sommer, dann kommt aber erst 6 Wochen später die Begrünung drauf, weil er sagt, jetzt lassen wir noch Unkraut keimen, machen wir eine Unkrautkur, dann glüht die Sonne drauf, dann hat der Boden nicht 35 Grad wie die Umgebungstemperatur, sondern 50, dann sind die oberen 10 cm sterilisiert, das ist keimfrei, da ist alles tot, das ist ein Supergau, das ist auch pflügen. Oder die sogenannte Winterfurche, möglichst tief und dann ist der ungeschützt, Wind und Wetter ausgesetzt. Das ist ja auch Pflügen. Aber wenn ich den Pflug einsetze, um mehr Luft reinzubringen, um irgendetwas zu beseitigen, Kleegras, eine Untersaat und nicht zu tief pflüge und dann sofort wieder Bewuchs drauf habe, ist das für mich ja gleichwertig oder gleich wenig schlimm, als das mit einer Fräse oder einem Grupper zu machen. Ja. Ein Pflug ist für mich nicht gleich Pflug. Das Problem ist, er hatte ich auch zum Schluss mit meinem Pflug, da hat einen neuen Schlepper angeschafft 2007, 650er Reifen. Ja, jetzt haben die meisten Ackerschlepper schon 700er Reifen. Das ist ja Wahnsinn, das ist 70 cm breit, das Ding. Ja. Und wenn es noch ein bisschen walkt, ist 75 breit, da brauchst du eine Pflugfurche, die ist ja riesig und da muss man schon tiefer pflügen. Und so ein Pflug macht er zum Teil gar keine ordentliche Arbeit mehr, mit dem kann man ja gar nicht mehr seicht pflügen. Das ist ja auch ein bisschen so die Krux, wo der Landwirt eigentlich beim Maschineneinkauf, welchen Pflug kaufen, welchen Schlepper kaufen, welche Bereifung, das ist ja schon so ein Thema, wo sich alle ein bisschen plagen. Und mit Online-Pflügen oder Schälpflügen kann man das zum Teil ganz gut schon hinbekommen, aber Pflug ist nicht gleich Pflug.
Das stimmt. Ergänzend dazu, Stefan, Tendenz in der Praxis, wie siehst du es auf deinen Betrieben?
Ja, bunt gemischt. Das ist ja genau der Punkt. Und das ist ja das Problem, wo du am Anfang deine Frage so provozierend gestellt hast, Pflug oder pfluglos. Wir haben jetzt, glaube ich, im Gespräch eine ganz große Bandbreite aufgedeckt, wo man am Schluss nicht sagen kann, ich pflüge jetzt oder ich verzichte auf den Pflug. Es gibt so viele Zwischenschritte, es gibt so vieles, was man richtig oder falsch machen kann. Und da ist es wirklich entscheidend, sich verschiedene Denkanstöße zu holen. Wir haben jetzt ja eben auch verschiedene Systeme diskutiert. Das Entscheidende ist eben, wirklich mit offenen Augen sich andere Betriebe anzuschauen, andere Bodenbearbeitungssysteme und es dann mit nach Hause zu nehmen. Und es ist schon, natürlich muss ich gucken, was habe ich denn selber am Betrieb? Wenn mein Pflug natürlich bei 15 cm oder bei 12 ständig aus der Furche raushüpft, ja, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen. Genauso wenn ich keinen Grupper habe, der flächig auf 3 cm schneidet oder wenn ich, so wie der Alois, eine winterharte Zwischenfrucht machen will und bringt die dann nicht weg und habe keine Fräse. Das ist halt eben die Kombination aus System und Maschine ist eben ganz entscheidend. Und ich stelle oft fest, dass man sich da wenig Gedanken darüber macht. Man liest irgendwo was, man sieht was und versucht es dann umzusetzen, aber ohne sich Gedanken über das System zu machen und die Maschinen, die man drin hat. Und das ist auch noch ein Punkt, wer pfluglos machen will, wird tendenziell eher einen breiteren Werkzeugkasten haben an Maschinen. Also man braucht für verschiedene Gelegenheiten mehr Maschinen. So klassisch, so wie man sich jetzt Pflug vorstellt mit Pflug und Doppelege und vielleicht noch kreiselige Sämaschine, davon muss man sich verabschieden. Also man wird dadurch aus mehr Maschinen haben, in unterschiedlichen Ausführungen, weil auch da die Bedingungen ein bisschen variieren werden. Und dessen muss man sich auch bewusst sein.
Danke dir, Stefan, auch nochmal für die Einordnung und nochmal für die Verdeutlichung, dass es hier eben nicht um einen Kampf geht, Pflug versus Pfluglos, sondern es gibt eben auch ganz viel Gutes dazwischen und man muss einfach schauen, was braucht mein Boden, wie sieht es mit meiner Fruchtfolge aus. Also da gibt es eben ganz viele entscheidende Faktoren, die man auch beachten muss.
Bestes Beispiel, erzähle ich jetzt noch kurze Anekdote. Wir waren... Jetzt sogar zwei, aber dann geht uns die Zeit aus. Wir waren mit einer Gruppe von Landwirten auf einem Ökobetrieb, auf einem Luzerneschlag, aber auf einem Betrieb, der halt eben pflügt. Der hat Gemüse in der Fruchtfolge und Ähnliches. Und dann wollten die eben lehrbuchmäßig zeigen, dass auf dem Pflugbetrieb der Boden verdichtet ist in der Pflugfurche und das Wasser nicht weg kann. Aber wir waren natürlich auf einem Luzerneschlag, 3 Jahre Luzerne. Das Wasser ist durchgerauscht wie sonst was und wir mussten dann auf den Feldweg, um eine Fläche zu finden, wo das Wasser nicht versickert. Also nur so viel. Der Betrieb pflügt zwar, aber durch seine Fruchtfolge schafft er es trotzdem, diese Effekte beizubringen. Und anders kann es natürlich passieren, dass ich trotzdem auf einer reduzierten Bodenbearbeitung trotzdem Erosion habe. Einfach weil ich vielleicht eine lockere Schicht von 6-7 Zentimeter habe, unten drunter eine feste Bodenschicht und dann schwemmt es mir das weg. Also das ist eben auch so ein Punkt. Die Tendenz ist da, dass das Bodenleben sich positiv verändert, wenn ich die Bodenbearbeitungsintensität reduziere. Aber ich muss eben schon auch noch im Idealfall ein paar Punkte dazu tun, dass das auch so bleibt.
Das waren doch jetzt schon super Abschlussworte. Danke dir, Stefan. Danke dir, Alois, für den heutigen Input.
Danke, Stefan. Danke, Celine. Es war ein sehr spannender Podcast. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht hören oder sehen wir uns ja wieder einmal. Dankeschön.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Es war wirklich ein tolles Gespräch und auch ein sehr spannendes Thema, das wir natürlich in der Kürze des Podcasts nicht abdecken können. Dennoch ist uns deine Meinung natürlich wichtig. Wie fandest du die Folge? Schick uns deine Meinung an podcast@naturland-beratung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.